Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Also, wenn man hier eine gute Idee hat, dann kann man wirklich losgehen und versuchen, Verbündete zu finden und was umzusetzen.
Schluss mit Reden, handeln.
Il faut savoir qu'une règle s'imposera. Le nationalisme, c'est la guerre.
Man sollte nicht sofort beim ersten Gegenwind sagen, na gut, dann halt nicht, weil es geht halt um unseren Planeten.
L'onorevole Roberto Schumann, e lo invito ad assumere la presidenza.
Europa soll aufhören, ein Schlachtfeld zu sein, auf dem sich die gegnerischen Kräfte verblumen.
Nun kann der Reformvertrag rechtzeitig zu den Europawahlen 2009 in Kraft treten.
Ich habe Viktor Orban gebeten, zu gesamteuropäischen Lösungen zu kommen, sowohl was die Immigration, die legale Einwanderung in Europa angeht.
The problem is not a European problem. The problem is a German problem.
Das ist ein deutsches Problem.
Nobody would like to stay in Hungary.
Niemand will nach Ungarn.
Das hat schon sehr, sehr weh getan.
Wir winken Ihnen mit unserer Flagge auf Wiedersehen.
If you disobey the rules, you get cut off.
Wer sich nicht an die Regeln hält, wird abgeschaltet.
Could we please remove the flags?
Gesichter Europas, das Plenum unseres Kontinents. Hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments, eine Sendung von Tom Schimek. Europaparlament Straßburg, April 2024, letzte Sitzungswoche der Legislaturperiode. In den Abendstunden trifft sich in Saal S1.4 im Forum Robert Schumann die stärkste Fraktion des Parlaments, die Europäische Volkspartei.
Ich habe Ihre Unterlagen, ich habe alles, was ich brauche.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eilt zur Saaltür. Die EVP ist ihre Basis. Sie ist die mächtigste Kraft in der EU. Sie stellt im April 2024 11 der 27 Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat, von Finnland bis Portugal.
Yes.
Ein Saaldiener kontrolliert die Gesichter an der Tür. Kennt er alle 174 Fraktionsmitglieder? Nach einigen Jahren, sagt er lächelnd, sei das kein Problem. Am nächsten Tag ein paar Etagen höher im Büro von Manfred Weber. Der Termin wurde Monate zuvor angefragt und mehrfach hin und her verlegt. Manfred Weber ist sehr beschäftigt.
So ist es.
Aber nun schreitet er in diesen sehr leeren Raum mit kleiner Entourage. Er strahlt.
Herr Weber, Sie lächeln.
So ist es, ja.
Haben Sie sich das antrainiert oder ist das echt?
Ich bin ein extrem optimistischer Mensch. Ich freue mich über die Aufgabe, die ich habe, dass ich heute Europa gestalten darf. Ich bin ein durchdrungener, zutiefst überzeugter Europäer, dass das unser Schicksal ist, unser Schicksal ausmacht, Europäer zu sein. Und hier zu arbeiten in so einem Parlament, wo 27 Länder zusammenkommen, so viel Diversität da ist, ich liebe das jeden Tag.
Stehvermögen. Manfred Weber sitzt seit 20 Jahren im Europäischen Parlament, ist seit 10 Jahren Fraktionschef der EVP und auch ihr Parteichef. Obendrein ist er stellvertretender Parteivorsitzender der CSU.
Da bin ich stolz drauf, dass wir da vorangehen als Europäer. Der erste Kontinent, der sich.
Europa sei nicht nur toll, sagt Weber, sondern eine schiere Notwendigkeit. Immer mehr Fragen seien nicht auf nationaler Ebene lösbar, von Klima bis künstliche Intelligenz.
Selbst Deutschland als großes Land ist nicht mehr in der Lage, das wirklich rechtlich so zu regeln, dass man es durchsetzen kann, dass man es rechtlich dann auch wirklich durchsetzen kann. Deshalb ist die europäische Einheit die Schicksalsfrage für ein European Way of Life, für unsere Art zu leben. Und da kommen die nächsten 5 Jahre historische Fragen auf uns zu.
Ist das nicht extrem herausfordernd, dieses chaotische Europa?
Allein in meiner Fraktion haben wir 50 verschiedene Parteien. Es ist schon extrem vielfältig. Aber Führung funktioniert insofern mit anderen Methoden, nicht mit Druck, sondern eher halt mit Konsens, mit Einladen, mit Team, mit Family Spirit.
Hallo.
stehen diese Getränkeautomaten mit drei verschiedenen Fußschaltern. Wasser, Sprudelwasser und kaltes Wasser. Damit man vom vielen Reden nicht dehydriert. Natürlich habe ich mich im Straßburger Parlament verlaufen. Alle verlaufen sich beim ersten Mal.
Donc, vous êtes ici dans la tour, dans le bâtiment Louise Weiss.
Aber zum Glück gibt es hier überall diese unglaublich freundlichen Mitarbeiter, wie zum Beispiel Monsieur Schramm, der mir jetzt aus der Patsche hilft.
Der Bereich Louise Weiss ist in zwei Gebäude unterteilt. Der Turm, in dem Sie sich befinden, in der 12. Etage. Und gegenüber befindet sich der Teil des Hemicycle, ein niedrigeres Gebäude. Hier haben Sie 14 Stockwerke. Der Parlamentsteil geht bis zum 5. Stock.
Der Hemicycle, das Halbrund, also der Plenarsaal.
Ein Übergang zwischen den beiden Gebäuden befindet sich im 1. Stock und Sie haben eine Fußgängerbrücke im 2.
Und wofür steht der Buchstabe T?
T steht für Tour, Turm. Das ist ganz einfach.
Louise Weiss ist wahrlich kein kleines Gebäude. 1000 Büros, 40 Konferenzsäle, das enorme Pressezentrum, die Studios, die Salons, die Restaurants, 4 Bars und dann noch 1200 Parkplätze. Jetzt muss ich nur noch T12055 finden.
Ich mag Straßburg lieber. Es ist hell und es ist Pflanzen im Inneren.
12055 ist auch ziemlich leer. Katharina Barley residiert hier, SPD-Abgeordnete, Parlamentsvizepräsidentin. Wir gucken aus dem Fenster.
Wir blicken genau auf die Kuppel des Plenarsaals.
Sie hat einen schönen Blick, im Hintergrund die Vogesen, vorne die Stadt. Zu unseren Füßen der Dom, das holzverkleidete Rund des Plenarsaals. Es wölbt sich unter uns wie ein überdimensionierter Badesteg.
Das war eindeutig ein Storch. Ja. Wir sind qua europäischer Verträge 12 Wochen im Jahr. In Straßburg. Das ist festgelegt, das können wir auch nicht ändern, leider.
Brüssel, Straßburg, Brüssel, es ist ein ewiges Hin und Her.
Die allerwenigsten von uns finden das eine gute Idee. Für uns ist das anstrengend.
Für die Umzieherei werden extra Züge bereitgestellt. Lara Schalthoff, ihre Mitarbeiterin, war erst gestern wieder unterwegs.
Das ist anstrengend. Man muss ja immer morgens in die Charterzüge, also es gibt montags und donnerstags ja immer vom Parlament gemietete Chartertrains. Und da ja, ist dann ein bisschen wie Klassenreise. Treffen sich dann alle.
Aber es steht eben in den Verträgen, deswegen sind wir dazu verpflichtet.
Zum Glück sind die Akten heute digital. Da braucht man weniger Umzugswagen. Aber die Kisten für jeden einzelnen Abgeordneten, die ein bisschen aussehen wie Seekisten, die gibt's immer noch. Einige sieht man in den Korridoren vor den Türen stehen.
Ich habe ja schon oft das Gefühl, dass wir langfristiger denken. Also nehmen wir mal den Bereich Klimaschutz, dass wir uns oft mit Zielen auseinandersetzen, die 10, 20, auch 30 Jahre weit entfernt liegen, weil wir eben den Boden bereiten, worauf dann die Mitgliedstaaten aufsetzen.
Katharina Barley kennt als Abgeordnete auch das Parlament in Berlin. Das Europäische, sagt sie, sei viel freier, viel offener.
Es passiert hier viel häufiger, dass man unterschiedlich abstimmt innerhalb einer Fraktion. Es ist hier die Regel, nicht die Ausnahme.
Wenn man sich eines neuen Themas annehmen muss, greift man sich erst einmal die Liste und schaut, wer ist in den anderen Fraktionen zuständig.
Und wenn man Glück hat, dann ist das eine Truppe, die richtig gut zusammenarbeitet. Und dann wird zwischen diesen 7 Leuten, wir haben 7 Fraktionen, meistens machen die Rechtsextremen nicht mit, manchmal machen auch die Rechtskonservativen, also die Rechtspopulisten nicht mit, ist unterschiedlich. Aber dann setzt man sich halt zu 7 hin und wenn da eine gute Chemie herrscht, dann kann man da echt was bewegen und verändern. Das Parlament begreift sich oft auch eher als Gegenpart zur Kommission. Und auch zum Rat.
Es gibt mehrere Termine noch.
Ja, vor allen Dingen gibt es gleich Abstimmungen.
Als das Europäische Parlament 1952 geschaffen wurde, war es eher ein Papiertiger. Ein ziemlich zahnloses und machtloses Organ, das die erste europäische Exekutive, die hohe Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ein bisschen kontrollieren sollte. Seither ist die Macht des Parlaments enorm gewachsen. Der Vertrag von Maastricht 1992 war entscheidend, mehr noch der seit Ende 2009 geltende Vertrag von Lissabon.
Better now, because the next one is even fuller. So. Yeah, it's always before the votes.
Im März beschloss das Parlament etwa, die EU-Kommission von Ursula von der Leyen vor den Europäischen Gerichtshof zu zerren. Der Grund? Im Dezember 2023 hatte Ungarns Premier Viktor Orbán bei Verhandlungen um Hilfen für die Ukraine wieder einmal ein Veto angedroht. Plötzlich entschloss die Kommission, EU-Mittel von über 10 Milliarden Euro an Ungarn freizugeben. Geld, das eigentlich eingefroren war, weil Orbáns Regierung notorisch gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstößt. Die Kommission behauptete, Ungarn hätte Bedingungen erfüllt. Eine überwältigende Parlamentsmehrheit, 345 gegen 104 Stimmen, sah das völlig anders. Auch von der Leyens eigene EVP-Fraktion. Oft fielen Worte wie Bestechung und Erpressung.
If on the eve of a European Council summit, the European Commission takes such a decision, which is very evidently
2021 hatte das Parlament von der Leyens Kommission schon einmal verklagt. Auch damals ging es um eine zu laxe Haltung gegenüber Rechtsstaatsverstößen von Ungarn und Polen. Die Klage wurde fallen gelassen, als die Kommission mehr Elan zeigte. Manchmal, sagte Katharina Barley im Rausgehen, zeigen wir es denen.
Mr. President, I have in fact a point of order to ask you to change the agenda of today.
Eigentlich eine Routinesitzung am Donnerstag, 11. April 2024. Auf der Tagesordnung steht die Entlastung zahlreicher EU-Institutionen, Behörden, Gerichte, die Kommission und so weiter. Tagesordnungspunkte 7.7 bis 7.61. Guy Verhofstadt interveniert, springt von seinem Platz 150 auf. An dem Morgen hatte Präsident Volodymyr Zelensky aus der Ukraine nach einem massiven russischen Angriff wieder einmal um Flugabwehrsysteme gebeten.
I have to tell you, I'm dead sick of what is happening in Ukraine.
Ich habe die Nase voll von dem, was in der Ukraine passiert. Warum? Weil es, wie Sie alle in den letzten 20 Tagen gesehen haben, zahlreiche Angriffe der Russen auf Städte der Ukraine gegeben hat. Für mich ist es ein Skandal, dass Europa, dass der Ukraine die Tür öffnet und der Europäische Rat es nicht einmal schaffen, in einer solchen Notsituation einige Raketenabwehrsysteme in die Ukraine zu schicken. Es gibt insgesamt, Herr Präsident, 100 dieser Patriot-Systeme in Europa.
Verhofstadt fordert, all diese Entlastungen der Institutionen, 55 an der Zahl, zu vertagen auf die nächste Sitzung.
Und sie erst dann entlasten, wenn der Rat ein Treffen abhält, um diese 7 Patriot-Systeme an die Ukraine zu liefern.
And before we don't discharge them until the council, we can easily
Und dann gab es ein großes Gemurmel und alle schauten sich an und der Antrag kriegte eine Mehrheit. Sowas ist ja in einem nationalen Parlament oder zumindest im Bundestag völlig undenkbar.
Der Akt ist rein symbolisch. Man will ein Zeichen setzen, die Regierungschefs der EU zum Handeln bewegen.
Der Antrag ist angenommen und wir wissen auch alle, wie viele Kollegen sich hinter diesen Antrag gestellt haben, nämlich 515.
515 zu 62 bei 20 Enthaltungen. Manchmal zeigen sie es ihnen.
Vote is closed. Adopted. Paragraph 27, original text in 5 parts. First part was in favor. Was against. Who abstains? Adopted. Second part was in favor. Was against. Who abstains? Adopted. Third part was in favor. Was against. Who abstains? Adopted. Fourth part by roll call. Vote is open.
Die Tagesordnung ist immer randvoll und das Abstimmungstempo wirklich rasant. Vor allem so scheint es, wenn Parlamentspräsidentin Roberta Metsola selbst Regie führt. Dann haben die Abgeordnetinnen und Abgeordneten wirklich alle Hände voll zu tun, in der richtigen Sekunde die Hand zu heben oder bei elektronischer Abstimmung den richtigen Knopf zu drücken. Das Ergebnis einer Abstimmung per Knopfdruck erscheint unmittelbar auf den Monitoren im Saal.
Die Abstimmung ist geschlossen.
Ich bin ja nun Vizepräsidentin, ich muss die Abstimmungen auch manchmal leiten. Und dann kann ich nicht einfach nur gucken, die parlamentarischen Geschäftsführer der einzelnen Parteien heben die Hand oder nicht, sondern ich muss wirklich schauen, hebt die Mehrheit der Abgeordneten die Hand oder nicht. Also die Regel ist Handheben und wenn eine Fraktion es beantragt, dann wird namentlich abgestimmt, also mit Knopf.
Er enthält sich, abgelehnt. Wir stimmen über die Vereinfachung bestimmter GAP-Regelungen ab. Wir checken das.
Und wenn ich nicht sicher bin, muss ich das nachprüfen lassen, weil wir eben keinen Fraktionszwang haben. Und innerhalb jeder Fraktion natürlich die Leute auch unterschiedlich abstimmen.
Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt.
Und wir stimmen auch nicht nur über den Gesetzentwurf selbst ab, sondern über jeden Satz im Grunde genommen. Das heißt, man weiß am Anfang der Abstimmung gar nicht, welches Gesetz am Ende rauskommt.
Und das gleichzeitig in den 24 offiziellen Amtssprachen der EU. Die Europäische Union beschäftigt 4.300 festangestellte Übersetzer und 800 Dolmetscher. Damit ist sie der mit Abstand größte Arbeitgeber für Linguisten in der Welt. 24 Amtssprachen, die in jeweils 23 andere übersetzt werden müssen, das ergibt insgesamt 522 mögliche Sprachkombinationen.
También nominal, se abre la votación.
Και τώρα ψηφίσουμε την πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική κλίση.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi.
Doch da mich näher mich der Riesiges, unser Inke im Jütenbereich, Quetscher schon Bus zum Mord, ladies and gentlemen, next up Brussels North. Meine sehr verehrten Feige sind nächster Plan, bis ich halt am Bus zum Mord.
Mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu, je serai abattu, courbattu. Mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Schon reinzukommen ist nicht ganz einfach. Meine schicke neue Codekarte mit der Europafahne und dem schmeichelhaften Foto funktioniert nicht. Die gläserne Drehtür regt sich nicht. Weshalb mir Parlamentspressesprecher Armin Wistorf mit seiner öffnet. Nun bin ich drin, aber er ist draußen. Nichts geht mehr. Für das Sicherheitssystem bin ich jetzt er und er ein Eindringling, der nicht reinkommt. Während mein Begleiter sich einen anderen Weg suchen muss, habe ich Gelegenheit, mich umzuschauen. Das Paul-Henry-Spark-Building ist ein großes, ovales Gebäude, das man vielleicht von den Fernsehbildern aus Brüssel kennt. Es wirkt hell und luftig. Hier tagt und arbeitet das Parlament, wenn es in Brüssel ist, und das ist es meistens. Ah, jetzt ist er da.
Armin Wistorf, Pressereferent hier im Parlament. Also wir sind jetzt hier im Bereich des roten Teppichs, wenn unsere Präsidentin irgendwelche Staatsgäste, Premierminister und so weiter empfängt, dann kommen die hier rein, dann gibt es dort kurzen Handshake, dann gehen die beiden hier entlang über den roten Teppich, der links und rechts mit ein paar niedrigen Kordeln abgesperrt ist, und dort da vorne ist ein blaues Podium mit einer Schauwand dahinter mit dem Logo des Europäischen Parlaments und die Präsidentin und der Gast.
Das Ritual, wie wir es aus der Tagesschau kennen. Die aufschwingenden Wagentüren, das aufeinander zuschreiten, das Lächeln, der Händedruck, festgehalten von vielen Kameras und Fotoapparaten.
Und unter Umständen auch Fragen stellen können. Es,
das Bühnenbild der ganz offiziellen Politik.
Und dann gehen die Präsidentin und ihr Gast dort zu den Aufzügen und fahren hoch ins Büro der Präsidentin zum Gespräch.
Und die JournalistInnen bleiben zurück und freuen sich über ihre schönen Fotos.
Die bleiben zurück und die können hier direkt ins Pressezentrum gehen und arbeiten.
Das Zentrum von Brüssel, das ist Europa auf Schritt und Tritt. Die europäische Hauptstadt schlechthin. In Brüssel leben und arbeiten mehr als 400.000 Expats, Menschen aus anderen Ländern. Das ist mehr als ein Drittel der Stadtbevölkerung. An der Westseite der Parc de Bruxelles oder Varandepark, wo man mittags einen Kaffee auf einer Parkbank trinken kann oder abends nach hartem politischen Tagewerk ein Bier bekommt. Östlich der Parc du Saint-Cantonnerre, dazwischen, wie aufgeschnürt an den beiden West-Ost-Traversen Rue de la Loi und Rue Belliard, viele, viele Institutionen. Hier finden sich die Vertretungen der Mitgliedstaaten,
Hier sitzen der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs der EU, die sich ja oft als die eigentlichen Herren und Damen der Veranstaltung sehen. Hier sitzt der Rat der Europäischen Union, sozusagen die Versammlung aller Ministerien der Mitgliedstaaten, deswegen auch Ministerrat genannt. Hier residiert auch die Europäische Kommission mit ihren vielen Generaldirektionen und Agenturen, mit ungefähr 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, quasi die Regierung Europas. Am Rond-Point Robert Schumann treffe ich Pascal Hansen, einen charmanten Kollegen, Journalist bei Investigate Europe, einem europaweit unabhängig arbeitenden Rechercheprojekt.
Die europäischen Institutionen, dieses Europaviertel, das sieht ein bisschen aus wie gerade aus dem Weltraum hier gelandet. Man hat wirklich den Eindruck, dass eine Art architektonischer Meteorit mitten in Brüssel eingeschlagen ist. Hier war früher eine Fußgängerzone. Es gibt Karten aus dem 19. Jahrhundert. Da sieht man, das war ein kleines bürgerliches Viertel. Heute fühlt es sich für viele Menschen ziemlich unpersönlich an. Die europäischen Institutionen haben die Struktur der Stadt grundlegend verändert. Es ist wie eine Autobahn mittendrin, eine Autobahn aus Geschäftsgebäuden.
Hinter dem Kreisverkehr liegt das enorme Berlaymont, das Hauptquartier der Kommission. Vor uns ragt das Justus-Lipsius-Gebäude auf. Hansen erzählt, wie sehr Europa die Stadt verändert hat. All die Beamtinnen, Lobbyisten, Assistentinnen, die Expertinnen, Juristen und Journalisten. Vor allem nach der großen EU-Erweiterung 2004 und 2007, als Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta, Zypern und die drei baltischen Staaten dazukamen, dann auch Bulgarien und Rumänien und die Wohnungen wirklich knapp wurden. Brüssel ist enorm gewachsen und hat sich irgendwie trotzdem diesen lässigen, etwas zerzausten Charme bewahrt. Es ist eine freundliche Stadt. Man kommt um irgendeine Ecke und staunt, wie nett und geradezu gemütlich es zugeht.
Dans six pays d'Europe, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.
Robert Schumann oder Robert Schumann, der französische Politiker mit deutschen Wurzeln, einer der großen Repräsentanten der europäischen Idee, dem man in Straßburg wie in Brüssel auf Schritt und Tritt begegnet, wusste es.
Europa wird nicht auf einen Schlag entstehen, auch nicht durch eine gemeinsame Konstruktion. Es wird durch konkrete Vorhaben entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.
Seine Büste steht gleich hinter uns im Parc du Cinquantenaire. Was fasziniert Pascal Hansen am Europaparlament?
Auf mich wirkt das wie ein Bienenstock, ein Turm zu Babel, in dem alle sitzen. Was mich bis heute erstaunt, ist die Komplexität dieses Gebäudes. Das ist einfach unglaublich.
Das Brüsseler Europaparlament ist eine Stadt in der Stadt. Da sind nicht nur die vielen Cafés und Restaurants, es gibt auch einen Friseur, eine Bank, einen Supermarkt.
Hello, so. Jimeno ist Jan Randacek.
Buenos días, me llamo Oscar Muñoz, soy compañero de Jan Randacek.
Herr Muñoz und Herr Randacek warten am Eingang des Spinelli-Gebäudes.
Wir sind leitende Experten und Kuratoren der Sammlung zeitgenössischer Kunst im Europäischen Parlament. Und wir wollen mit unserer kleinen Führung durch die Sammlung hier vor dem Porträt von Simone Veil beginnen. Denn es war die Parlamentspräsidentin, die die Idee hatte, diese Sammlung anzulegen.
Das war 1980. Es war das erste direkt gewählte Parlament und sie war die Präsidentin. Und seit jener Zeit, seit über 40 Jahren, sammeln wir. Und haben jetzt fast 600 Kunstwerke aus allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Die Französin Simone Veil war Juristin, Gesundheitsministerin, vor allem eine überzeugte Europäerin. Als 16-Jährige von der Gestapo verhaftet, hat sie die KZs Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen überlebt.
Das hier ist ein ziemlich kurioses Werk. Es trägt den Titel Eurovista. Es wurde von einem Künstlerduo aus Litauen vor etwa 15 oder 20 Jahren geschaffen.
Eurovista wurde hergestellt aus geschredderten Banknoten aus den EU-Mitgliedstaaten, die den Euro beschlossen und eingeführt haben.
Wenn man es betrachtet, erinnert es an eine Art vertikalen Garten.
Ein Garten aus nun wertlosem Geld.
Erst wenn man näher herantritt, entdeckt man, dass es sich um Banknoten handelt. Banknoten, die in jedem dieser Würfel zerdrückt und komprimiert sind.
Das könnte doch die deutsche Mark sein. Erkennen Sie es?
Wir stehen im Treppenhaus des Paul-Henry-Spark-Gebäudes. Eher ein Atrium, viele Etagen hoch. Herr Munoz zeigt auf ein gewaltiges, wie aus der Treppe herauswachsendes Gebilde. Ein Baum aus Edelstahl.
Es heißt Confluence.
Confluencias.
Ein Beispiel. Am Mittwoch, dem 24. April 2024, dem vorletzten Sitzungstag des Parlaments vor der Europawahl, wird um 12.48 Uhr der Vorgang 2022-0051 aufgerufen. Es geht um ein Gesetz, das große Unternehmen in der EU künftig dazu verpflichtet, global Verantwortung zu übernehmen für die Zustände bei der Herstellung und dem Transport ihrer Produkte und Missstände abzustellen, Kinderarbeit und Sklaverei etwa, Umweltverschmutzung und Zerstörung. Nationale Behörden sollen darüber künftig wachen.
We move to the report by Ms. Wolters on corporate sustainability due diligence. I give the floor to Ms. Wolters for 2 minutes.
Mevrouw Wolters krijgt het woord voor 2 minuten.
Die Abgeordnete Lara Wolters aus den Niederlanden erhebt sich von ihrem Platz Nummer 716, um 77 Sekunden lang zu sprechen.
Collega's, het is vandaag 11 jaar geleden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute sind es 11 Jahre seit dem Einsturz von Rana Plaza. Wenn wir gleich auf den roten oder grünen Knopf drücken, treffen wir eine grundlegende Entscheidung. Akzeptieren wir, dass Menschen auf der anderen Seite der Welt unsere T-Shirts unter gefährlichen Bedingungen und für ein paar Euro am Tag herstellen? Akzeptieren wir, dass große Ölkonzerne Menschen von ihrem Land vertreiben und Naturgebiete zerstören? Täuschen Sie sich nicht. Genau darum geht es heute. Entscheiden wir uns für die Menschen, die Umwelt und eine nachhaltige Wirtschaft, oder lassen wir es zu, dass Megakonzerne über ein Unrecht, von dem sie finanziell profitieren, einfach hinwegsehen. Es ist an der Zeit, gegen Cowboy-Konzerne vorzugehen. Wir als Parlament haben die Macht, das jetzt hier gemeinsam zu tun. Über die Jahre bin ich dazu gekommen, dieses Gesetz das Anti-Wegguck-Gesetz zu nennen. Und ich hoffe, dass auch Sie jetzt, wo es darauf ankommt, nicht wegschauen werden. Lassen Sie unsere heutige Entscheidung eine Ehrung für all die Menschen sein, die ausgebeutet werden, und für die Todesopfer von Rana Plaza. Ich danke Ihnen.
Thank you very much, Ms. Wolters.
Vielen Dank, Frau Wolters. Wir stimmen über die Bestimmungen der Vereinbarung ab. Die Abstimmung ist eröffnet.
Für 4 Sekunden. Dann macht sich auf dem Gesicht von Lara Wolters ein Strahlen breit. 374 zu 235 Stimmen, eine deutliche Mehrheit. Die Grafik auf den Monitoren, die das Plenum abbildet, zeigt sehr viele grüne Ja-Punkte von links bis in die Mitte. Nach rechts dominiert eher Rot, also Nein, mit etlichen grünen Abweichlern. Der Blick ins Abstimmungsprotokoll zeigt, auch viele Christdemokraten haben dafür gestimmt. Selbst in den beiden weit rechten Fraktionen gab es 5 Ja-Stimmen für das Gesetz mit dem unauffälligen Titel Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Auch Lieferkettengesetz genannt. 2 Stunden später steht die zierliche Frau in der gepunkteten weißen Bluse im Pressesaal des Parlaments.
Hier steht ein glücklicher Mensch.
Hier steht ein glücklicher Mensch. Denn die Abstimmung, die wir heute im Plenum am vorletzten Tag dieser Wahlperiode durchgeführt haben, ist ein Sieg. Vor über 4 Jahren habe ich dieses Projekt begonnen. Und die Tatsache, dass wir es vor den Wahlen im Juni abschließen konnten, macht mich unglaublich stolz. Das zeigt, dass es möglich ist, in diesem Europäischen Parlament linke und fortschrittliche Ideale in konkrete Gesetze umzusetzen.
Und wir haben hiermee einen enormen Stopp gesetzt.
Okay, well, that's nice. This really was the biggest moment today, because now this was the final green light.
Als sie vom Podium kommt, strahlt die Holländerin noch immer. Das ist ansteckend.
Yeah, maybe it's ja, nice vielleicht ist das mal eine nette Abwechslung in der Politik. Echtes Glück, Erleichterung und Fortschritt.
Wie lange hat es gedauert?
4.5 years.
4.5 Jahre. Ich erinnere mich, wie ich 2019 mit dieser Arbeit begann.
Wer in die elektronische Ablage des Parlaments guckt, bekommt eine Ahnung, wie viel Arbeit in so einem Gesetz steckt. Neben Lara Wolters Justizausschuss haben 8 weitere Ausschüsse Stellung bezogen. Es gab fast 100 Eingaben, von der amerikanischen Anwaltskammer über den Europäischen Kakaoverband bis zum Weltnaturfonds WWF, von Industrieverbänden und Gewerkschaften, Tourismusunternehmen und Universitäten. Auch die Europäische Zentralbank und mehrere nationale Parlamente haben sich geäußert. Das sind Tausende von Besprechungen, Sitzungen, Mails, Berichten. Abertausende Stunden Arbeit. Aber das sei es wert, sagt Lara Wolters.
Ich denke, das Größte für mich ist, dass das Parlament etwas zustande bringen kann. Dass wir als Parlament selbst bei Projekten, die manchmal wie Träume erscheinen, etwas erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Dass wir, trotz all dieser Auftritte der extremen Rechten, trotz all des Populismus, der da im Gange ist, punkten können, wenn wir uns auf den Ball konzentrieren, wie wir auf Holländisch sagen. Dass wir in Europa gemeinsam etwas bewegen können. In Europe.
Der dunkelste Moment.
When the council said yes and then no.
Als der Rat erst ja und dann nein sagte, als wir 16 Stunden zusammen in einem Raum verbrachten, ich mit einem Baby, das gerade geboren war. Es war 2 Monate alt. Und nach diesen 16 Stunden dachte ich, okay, wir haben es geschafft. Wir haben einen Deal. Und ich kann zurück zu meinem Baby gehen. Vielleicht 1 oder 2 Monate später machte in ihrem Land, in Deutschland, die FDP eine Kehrtwende und sagte, nein, dem können wir nicht zustimmen. Und fing an, alle anderen Mitgliedstaaten zu animieren, ebenfalls zu widersprechen. Von da an befanden wir uns in einer sehr schwierigen Situation. Ich dachte manchmal, wir schaffen es nicht.
Auch eine sehr große Mehrheit der liberalen Renew-Fraktion hat eben für das Gesetz gestimmt. Aber die 7 FDP-Vertreter dort waren geschlossen dagegen. Und wann wird gefeiert?
With champagne at 6 o'clock in the Swan Bar.
Ce matin, donc, on est réunis ici à Strasbourg devant le Parlement européen, tout simplement parce que ce matin, il y a une loi sur la qualité de l'air qui va être votée.
Vor dem Parlament in Straßburg haben sich am letzten Sitzungstag der 9. Wahlperiode französische Umweltaktivisten aufgebaut. Sie veranstalten einen symbolischen Staffellauf europäischer Städte. Ihre Forderung: bessere Luft für Europa. Vor dem Plenarsaal treffe ich zufällig Luisa Neubauer, die deutsche Sprecherin von Fridays for Future. Sie hat gerade ein langes Interview absolviert. Kurze Frage, kann Europa das schaffen?
Wenn wir uns die Liste von Kontinenten angucken, die zeigen können, wie gerechte Klimapolitik funktionieren kann, dann ist die Liste sehr, sehr kurz. Wenn Europa das nicht auf die Kette bekommt, dann weiß ich nicht, auf wen wir sonst zählen wollen.
Sie sagt, Aktivismus wirkt. Wir werden gehört, gerade hier. Es bewege sich etwas, nur viel zu langsam. Sie selbst ist auch Mitglied der Grünen Partei, ein Zweifelndes.
Ich frage mich, ob grüne Politik bisher eigentlich so richtig einen Modus gefunden hat, wie man mit Regierungsbeteiligung umgehen kann, ohne seine Werte und Ideale zwangsläufig teilweise ja auch ewig aus dem Fenster schmeißen zu müssen. Ich glaube, das ist immer noch eine offene Frage, wie das gehen kann, ohne dass ewig die Linien verwischen, wo man eigentlich steht.
So viele große Themen. In dieser letzten Plenarwoche in Straßburg steht auch das Reparaturrecht für Produkte auf der Tagesordnung, Vorschriften für nachhaltige Verpackungen, Luftreinhaltung, die Arbeitsbedingungen auf digitalen Arbeitsplattformen, Haushalts- und Agrarfragen, Cybersolidarität und die Bankenunion. Themen wie Zwangsarbeit, Geldwäsche, Russland, der Gaza-Krieg.
auch ein erstes EU-Gesetz zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Es ist die einzige direkt gewählte multinationale Volksvertretung der Welt. Ihre 705 Abgeordneten repräsentieren fast 450 Millionen Bürger der EU. Sie müssen eine Menge im Kopf haben.
Ich wollte gerade fragen, ob ich noch Zucker holen kann. Kannst du eine Instation
trinken? Es ist physisch hart.
In der Members Bar, gleich neben dem Plenarsaal, treffe ich Scar Keller von den Grünen auf einen Kaffee.
Man ist immer und immer auf Achse. Wir haben doppelt so viele Sitzungswochen wie der Bundestag. Wir haben tausende Themen, die wir bearbeiten müssen. Wir sind alle in mehreren Ausschüssen. Wir müssen jede Woche nach Brüssel oder Straßburg reisen und dazwischen auch noch durch den Wahlkreis. Und dann sind wir auch noch Europaabgeordnete und sollten eigentlich auch mal anderswo in Europa gucken, was da Sache ist. Also es ist wirklich ziemlich anstrengend. Und dann noch immer diese ganzen Verhandlungen bis nachts und bis morgens und bis übermorgen. Das ist sehr anstrengend.
Scar Keller ist erst 43, aber sehr Europa-erfahren. Abgeordnete seit 2009, da war sie 27. Schon mit 20 war sie in der Grünen Jugend aktiv und öfter mal in Brüssel.
Das hat mir den Einstieg sehr, sehr erleichtert.
Sie ist vielleicht die Einzige, die sich in den vielen Gebäuden in Straßburg und Brüssel nie verlaufen hat. Und auch sie verströmt diesen speziellen Stolz. Dieses Parlament, sagt sie, sei ein toller Ort.
Wo man auch als einzelne Abgeordnete viel bewirken kann und auch als kleinere Fraktion viel bewirken kann. Also das finde ich wirklich einen kerndemokratischen Ort in der EU.
Es hängt wirklich manchmal an einer Stimme. Beim Gesetz zur Wiederherstellung der Natur etwa.
Das hing auf der Kippe. Das war sehr knapp. Und dann haben wir hier im Plenum gesessen und alle mussten aufpassen, dass sie auch ja immer richtig den Knopf drücken, weil das gar nicht so einfach ist. Man hat hunderte Abstimmungen auf einmal. Man weiß vorher nicht, wie es ausgeht. Man bangt, man zittert und dann klappt's.
Die Fraktionen sind halt oft gespalten.
Oder es ändern auch Leute ihre Meinung in letzter Sekunde. Das kommt auch vor.
Natürlich gäbe es die prinzipiellen politischen Unterschiede, sagt Keller. Aber der Faktor Mensch sei hier eben enorm wichtig.
Es hängt sehr viel an den Menschen. Es kommt darauf an, habe ich eine Vertrauensebene mit den Kollegen und Kollegen der anderen Fraktion? Kann ich mit denen Deals machen? Kann ich mit denen arbeiten? Ist das verlässlich?
Dazu kommt der Faktor Intuition, dass man irgendwann einfach weiß,
wen man nochmal anhauen muss von den anderen Fraktionen, um zu sagen, ey, wollt ihr da wirklich dagegen sein?
Der letzte Faktor, sagt Scar Keller, sei eine realistische Einschätzung der eigenen Kräfte.
Am Anfang hat man vielleicht ein, zwei Mal das Ding, dass man denkt, hey, ich möchte aber zu diesem Dossier arbeiten. Aber nach zwei Monaten haben alle mitgekriegt, dass es einfach so viele Gesetzesvorhaben gibt, dass man sich darüber nicht streiten muss. Die Kunst ist eher, nicht zu viel zu tun und dann nach zwei Jahren zu merken, es geht gar nicht mehr.
Können Sie das?
Ich würde behaupten, ich habe 15 Jahre ganz gut durchgehalten.
...3500 Seiten Gesetz.
Krass, gut. Und dann um die Ecke im Foyer erzählt der CDU-Abgeordnete Giesecke von den Papierbergen rund um den Green Deal, dem billionenschweren Industrie-, Energie- und Verkehrspaket. Das Ziel: Klimaneutralität in Europa bis 2050.
Dann die Änderungsanträge aus dem Parlament, also es ist eher noch mehr geworden.
Und dann muss man alle Beteiligten irgendwie informieren, bei Laune halten,
überzeugen.
Aber vor allem müssen ja alle immer das Gefühl haben, sie sind Teil des Ganzen.
Weil am Ende haben sie ja eine Stimmliste von der Fraktion und sie haben da einen Plus drin. Mhm. Aber wenn sie nicht alle vorher individuell beatmet haben, machen die, was sie wollen. Weil die natürlich aus den nationalen Hauptstädten andere Empfehlungen kriegen. Mhm. Und dann diesen Hühnerhaufen zusammenzuhalten. Ich habe viel gemacht beim Thema Verbrennerverbot. Da hat Manfred Weber mich abgefeiert für eine starke EVP, dass wir die zusammengehalten haben. Da habe ich in der Fraktion gesagt, Manfred, ganz ehrlich, in Niederbayern kannst du es nicht verkaufen. Wir haben zu 80% zugestimmt. Jeder Fünfte hat nicht mitgestimmt. Das gilt aber schon als strong performance. Ja, und das wäre in Berlin, würden sie, wenn sie gegen die Fraktion stimmen, das machen sie einmal, und beim nächsten Mal werden sie nicht wieder aufgestellt. Und hier hat das alles keine Konsequenz. Im Grunde wird erlaubt, dass jeder machen kann, was er will.
Was die einen als demokratische Freiheit loben, ist Jens Giesecke aus dem Emsland eher zu chaotisch.
Natürlich sind wir auch auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil in Brüssel immer dieses Friedensnarrativ vorne war. Hier durfte nie über Verteidigung geredet werden. Plötzlich ist die Ukraine angegriffen worden. Das macht neue Entscheidungen notwendig. Plötzlich reden wir über Verteidigung, über Verteidigungskommissar, über Waffen. Das haben wir hier 30 Jahre lang nicht gemacht. Von daher musste Politik auch lernen und anpassungsfähig sein. Da können wir noch schneller und noch besser werden.
Thank you.
Wenn man in Straßburg aus dem Weißgebäude über die Brücke ins Churchill-Gebäude geht, dann hört man sie schon, vor allem am letzten Abend vor der letzten Sitzung. Die Schwanenbar. Dicht gedrängt stehen dort Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die vielen Mitarbeiter. Der gute Cremant aus dem Elsass fließt in Strömen. Und mittendrin, Sektgläser in der Hand, Lara Wolters und die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die am Lieferkettengesetz gearbeitet haben. Noch einmal lassen sie die Tiefschläge und Höhepunkte der letzten 4,5 Jahre Revue passieren. Am Nebentisch eine große, schick gekleidete Gruppe der Fratelli d'Italia, der Regierungspartei von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Fratelli gehören zur EKR-Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer, zusammen mit der polnischen PiS, den wahren Finnen, den Schwedendemokraten, der spanischen Vox. Quasi unmöglich, bei der EKR ein Interview zu bekommen. Und als ich mich mit dem Mikrofon nähere, winken auch die Italiener energisch ab. Ganz anders die portugiesischen Kommunisten und Sozialisten, die sich ein Stück entfernt vor dem Parlament aufgebaut haben, zum Singen. Es ist der 50. Jahrestag der Nelkenrevolution, der Beginn der portugiesischen Demokratie.
Wir erinnern an den 25. April, den 50. Jahrestag der Nelkenrevolution. Das ist ja ein großer Meilenstein in der Geschichte des portugiesischen Volkes, aber auch in der Geschichte Europas. Die Errungenschaften, der Weg nach vorn. Das ist auch heute noch ein Wegweiser in die Zukunft, die wir wollen.
Sicherheitsleute des Parlaments strömen herbei, gucken ein wenig nervös. Sie lassen die Portugiesen gewähren.
Wir sind nicht von Grund her gegen die EU. Und ich teile da auch nicht die Auffassung von Herrn Höcke, der sagt, die EU muss sterben, damit Europa leben kann. Ja, völliger Quatsch. Das ist Ossi-Sprech.
Auch bei der Fraktion Identität und Demokratie, kurz ID, einen Gesprächspartner zu finden, ist nicht einfach. Aber dann lerne ich Tobias Teuscher kennen.
Tobias Teuscher, Fraktionsgeschäftsführer Identität Demokratie.
Das Sammelbecken für den rechten Rand. Dort sind die italienische Lega und Frankreichs Rassemblement National zu Hause, Österreichs FPÖ, Belgiens Vlaams Belang und andere Gruppen. Als wir sprechen, ist auch die deutsche AfD noch Mitglied der ID-Fraktion.
Also ich habe ja das große Privileg, dass ich von Nigel Farage in Fraktionsvorstand befördert wurde.
Der Wortführer des Brexit.
Das ist der einzige Abgeordnete, der erreicht hat, wofür er gewählt wurde.
Herr Teuscher scheint eine Art Hassliebe zu diesem Parlament zu pflegen. Themen wie mehr Gleichberechtigung, Umweltschutz, Menschenrechte, globale Fairness, Klimawandel sind für ihn uninteressant. Er fände es am besten,
dieses ganze politische Gefasel wegzulassen. Wir nehmen das, was nötig ist, und streichen alles das, was überflüssig ist.
Eine Art Minimal-Europa, das sich nur um seine Finanzen und den Binnenmarkt kümmert, seine Industrie fördert, solche Sachen.
Wir wissen ganz genau, dass wir mit diesem Konstrukt leben müssen.
Nicht mehr raus aus der EU. Der rechte Fraktionsgeschäftsführer sagt es ganz offen. Der Brexit und seine Folgen lassen einen Ausstieg aus Europa nicht gerade attraktiv erscheinen.
Das Thema ist durch. Wir müssen damit klarkommen, dass wir die Europäische Union haben. Und wir müssen unsere Kraft und das Wählervertrauen nutzen, um sie so zu reformieren, dass alle gleichermaßen glücklich sind. Aber raus kommen wir nicht.
An Europas rechtem Rand ist enorm viel Bewegung. Umfragen sagen in vielen Ländern beste Ergebnisse voraus. Die Fraktionen werden sich verändern, haben sie schon. 2021 trat die ungarische Fidesz nach langen Querelen aus der Europäischen Volkspartei aus.
Das hat schon sehr, sehr wehgetan, dass sich Viktor Orbán da immer weiter vom europäischen Konsens in der Mitte verabschiedet hat und sich weiter radikalisiert hat und jetzt im Inneren bereit ist, seinen eigenen Staat umzubauen und wegzuführen von europäischen Werten.
Sagt EVP-Chef Manfred Weber, der lange zu Orbán gehalten hat.
Weil man immer versucht, irgendwie dagegen zu halten.
Angeblich sollen die Fidesz-Abgeordneten nach der Europawahl der anderen Rechtsaußenfraktion beitreten, den Europäischen Konservativen und Reformern, kurz EKR. Das sind 19 Parteien aus 17 Ländern, dominiert von der polnischen PiS und den Fratelli d'Italia. Die postfaschistische Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dirigiert mittlerweile eine Koalition, die in allen drei Fraktionen auf der rechten Seite des Europaparlaments verankert ist. Die Fratelli bei der EKR, die Lega bei Identität und Demokratie, die Forza Italia von Silvio Berlusconi bei Webers EVP.
Ich bin nicht nur Präsidentin der Fratelli d'Italia, sondern auch Vorsitzende der Europäischen Konservativen, die jetzt eine entscheidende Rolle bei der Änderung des Kurses der europäischen Politik spielen wollen.
Doch Weber beteuert, die Brandmauer nach rechts steht.
Wir sind die Partei Europas und wir sind die Gründungspartei dieses Kontinents. Und für uns ist klar, wir arbeiten nur mit Parteien zusammen, die für Europa stehen, die für die Ukraine in dem Moment stehen, dem historischen Moment, und die auch für den Rechtsstaat stehen. Das ist unser Orientierungsprinzip, um deutlich zu machen, die Radikalen werden mit uns keine Partnerschaft finden.
Tatsächlich aber sind etliche Rechtsaußenparteien Europas längst an den Hebeln der Macht. Österreichs FPÖ hat das schon zur Jahrtausendwende vorgemacht. Die tschechische ODS koaliert mit den Christdemokraten, die sogenannten Schwedendemokraten, die Finnenpartei seit 2023. In den Niederlanden wurde die Partei von Geert Wilders letztes Jahr stärkste Kraft. Auch sie regiert jetzt mit.
Wir sehen das eben in den Mitgliedstaaten, dass die Brandmauer von deren Seite nicht hält. Wir sehen das in Finnland, in Schweden, in Italien, in den Niederlanden, in vielen Ländern.
Katharina Barley, SPD.
Und da schockiert mich eben, dass insbesondere Ursula von der Leyen ausgerechnet Giorgia Meloni immer mitnimmt auf alle möglichen Auslandsreisen, sie wirklich ganz bevorzugt behandelt, auch zu ihr fährt, um über Migrationspolitik zu sprechen, was natürlich vor allen Dingen deren Hetzfeld ist, das Politikfeld, wo sie am meisten, ja, menschenverachtend unterwegs ist.
Die Strategie von Ursula von der Leyen verfolgen viele in Brüssel und Straßburg mit Argwohn. Bei einer Debatte der Spitzenkandidaten kündigte sie bereits eine Kooperation mit Giorgia Meloni an.
Bei den Themen, die wir vorschlagen werden, werden wir sehen, wer proeuropäisch ist. Und sie ist klar für Europa und gegen Putin. Da war sie ganz deutlich. Und für Rechtsstaatlichkeit. Wenn das hält, dann bieten wir an, zusammenzuarbeiten. Das hängt sehr stark davon ab, wie sich das Parlament zusammensetzt und wer welcher Fraktion angehört.
Da wurde Nicolas Schmidt, der sozialdemokratische Spitzenkandidat aus Luxemburg, kurz mal prinzipiell.
Werte und Rechte kann man nicht aufgrund irgendwelcher politischer Vereinbarungen zerlegen. Entweder verhandelt man mit der extremen Rechten, weil man sie braucht, oder man sagt ganz klar, dass eine Einigung nicht möglich ist, weil sie die Grundrechte, für die unsere Kommission gekämpft hat, nicht respektiert.
Naja, man kann doch gar nicht übersehen, dass die AfD auch innerhalb des Lagers der sogenannten Rechtspopulisten oder Euroskeptiker, wie sie sie dann etikettieren wollen, ziemlich isoliert dasteht. Also sehen Sie sich einfach Frau Le Pens Haltung dazu an oder auch Frau Melonis Haltung, die das nicht so explizit macht, aber die AfD steht ziemlich alleine da.
Spontanbesuch bei einem Ex-AfDler an seinem vorletzten Arbeitstag im Europaparlament.
Sie sprechen mit Jörg Meuthen, noch MEP, aber das nur noch bis zur Europawahl, denn dann scheide ich aus dem Europäischen Parlament aus.
Der katholische Kaufmannssohn aus Essen wirkt beinahe heiter. 2019 war er Europaspitzenkandidat der AfD, von 2015 bis Anfang 2022 außerdem Parteichef. Das dritte Parteioberhaupt nach Bernd Lucke und Frauke Petri,
das von der AfD rechts überholt wurde.
Ich bin umzingelt. Ja, die sind alle da, ja.
Kurz nach unserem Gespräch wird die AfD aus der Fraktion Identität und Demokratie ausgeschlossen. Auch auf Betreiben von Marine Le Pen, die offenbar andere Machtoptionen im Blick hat.
Man schaut sich das eben zu Teilen regelrecht amüsiert an, zu Teilen aber auch mit Entsetzen, was draus geworden ist. Und zwar bemühen sich die heutigen Spitzenvertreter der AfD, wie Frau Weidel und Herr Chrupalla, immer sich als Wunder wie mittig zu verkaufen. Aber sie werden ja allenthalben von den anderen Lügen gestraft. Das ist nicht so.
Hat er das nicht viele Jahre ganz genauso gemacht?
Also dieser Rechtsruck ist jetzt keine freie Erfindung, der ist tatsächlich da. Und das passt nicht zu denen, die dann durchaus etabliert sind. Das können Sie auch bei etlichen Treffen sehen, wo alle eingeladen sind, aber die AfD nicht.
Und wen sieht man da?
Da sind dann die Ungarn von Orban, da ist Rassemblement National, da sind die Fratelli, da ist Salvinis Lega. Ein großes Rencontre, aber die AfD ist nicht vertreten, das hat Gründe.
Es klingt fast, als wäre er auch gern dabei. Hat er manchmal dunkle Gedanken, wem er den Weg bereitet hat?
Ja, das kann ich wirklich bejahen. Ich lebe dennoch mit mir im Frieden, weil ich hatte etwas anderes im Sinn. Ich wollte eine konservativ-freiheitliche Kraft daraus machen. Am Ende ist daraus etwas anderes geworden.
Haben Sie ein Monster geschaffen, Herr Meuthen?
Hans-Olaf Henkel, frühes Mitglied der AfD, früh gegangen, hat mal gesagt, ich habe ein Monster geschaffen. So pathetisch würde ich das jetzt nicht ausdrücken, aber ich habe natürlich auch einen Blick darauf, was für eine Partei die AfD heute ist. Und das ist eine Partei, der ich zum Beispiel nie im Leben meine Stimme gäbe.
Seine Abgeordnetenkiste ist leer, das Büro ausgeräumt. Sein Mitarbeiter sucht sich etwas Neues, der Journalist geht.
Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 13.
Was macht die Autoritären stark?
Ich mache mir große Sorge um die Art, wie wir in der Gesellschaft miteinander kommunizieren. Weil das, was wir mit Social Media erleben, hat nichts mehr mit einem Dialog in der Demokratie zu tun. Wenn jeder nur in seiner Bubble, in seiner Blase sitzt und nur das bestätigt bekommt mit dem Algorithmus, was er eh schon glaubt, dann zerstören wir Demokratie.
Manfred Weber wirkt tatsächlich ernsthaft beunruhigt. Das Gespräch reiße ab, sagt er, der gemeinsame Boden schwinde. Viele, glaubt auch die Grüne Ska Keller, kämen nicht mehr mit.
Dass das vielen Leuten schwerfällt, verstehe ich absolut. Ja, also ich meine, geht mir oft selber so, ich denke, um Gottes Willen, jetzt auch noch das und dies und jenes. Da will man einfach die Tür zumachen und zu Hause bleiben. Das ist sehr, sehr verständlich, aber es hilft natürlich nicht.
Und immer wieder kommt plötzlich diese Frage, was wird nun aus unserer Demokratie? Die Aktivistin Luisa Neubauer hat es am schärfsten formuliert.
Ich habe wahnsinnige Sorgen, dass wir Demokratinnen und Demokraten an die Couch verlieren. Die denken, ach, meine Stimme macht ja nicht so einen Unterschied. Und damit den Laden hier dann den Radikalen und Rechtsradikalen, den Faschisten überlassen. Das wäre ein Desaster für den europäischen Kontinent, wenn wir am Ende an der Bequemlichkeit der demokratischen Mitte scheitern, die sich nicht doll genug aufgefordert fühlt, wählen zu gehen. Ja, also in dem Sinne, ich hoffe um alles in der Welt, dass wir das vermeiden können.
Das waren Gesichter Europas, das Plenum unseres Kontinents, hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments. Eine Sendung von Tom Schimmick, Redaktion Ursula Welter. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.